Liebe Hörer, herzlich willkommen. Sie hören Kontrafunk aktuell an diesem 30. April 2026. Wir beginnen die heutige Sendung mit unserem Werbepartner und das ist die Junge Freiheit mit ihrer neuesten Ausgabe. Immer mehr Linke wollen nicht mehr links sein. Warum? Dieser Frage widmet sich Ex-Taz-Redakteur Uli Kulke in seinem neuen Sammelband »Wenn das Denken die Richtung ändert«, der einige der bekanntesten linken Dissidenten versammelt. Im JF-Interview kommt der Herausgeber zu dem Schluss, das linke Gesellschaftsmodell ist gescheitert. Außerdem, künstliche Intelligenz beschleunigt die Flut der digitalen Betrüger, ob mit Telefonfallen, die klingen wie die eigenen Kinder oder mit gefälschten E-Mails. Viele Menschen fühlen sich ohnmächtig gegenüber den Kriminellen. Die JF zeigt die aktuellen Maschen und wie man sich schützen kann. Und die AfD will nach einem Wahlsieg in Sachsen-Anhalt eine patriotische Kulturpolitik einleiten. Junge Freiheit-Autor Thorsten Hinz hat das Konzept durchleuchtet und findet, wer den etablierten Kulturbetrieb ändern will, darf dessen Fehler nicht mit anderen Vorzeichen wiederholen. Das und noch mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit. Und jetzt geht es los mit Kontrafunk aktuell. Wenn die Opposition ein scharfes Schwert verliert, was bleibt dann noch von der Kontrolle der Macht? Im Rheinland-Pfälzischen Landtag bahnt sich ein Streit an. CDU, SPD und Grüne wollen die Regeln für Untersuchungsausschüsse verschärfen. Kritiker vermuten ein politisches Manöver, natürlich gezielt gegen eine erstarkende AfD. Droht hier ein Eingriff ins parlamentarische Gleichgewicht? Darüber spreche ich gleich mit Michael Büge, designierter Fraktionsvorsitzender der AfD im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Dann blicken wir auf einen Knall mit globaler Wirkung. Die Vereinigten Arabischen Emirate verlassen die OPEC. Ein Schritt mit Signalwirkung für den Energiemarkt. Ölpreise, geopolitische Spannungen und die Versorgungssicherheit stehen auf dem Spiel. Einschätzungen dazu liefert Energieberater Johannes Benini. Im Rahmen unserer schon länger laufenden CO2-Reihe widmen wir uns heute der Frage: Ist der Klimawandel wirklich menschengemacht? Wie groß ist unser Einfluss tatsächlich? Darüber spreche ich mit dem studierten Elektrotechniker Dr. Bernd Fleischmann. Außerdem hören Sie einen Kommentar von Thomas Hartung über eine Kirche, die zwischen Anpassung und Selbstverlust navigiert. Ich bin Gernot Danowski. Das ist Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Schön, dass Sie dabei sind. Untersuchungsausschüsse gelten als eines der schärfsten Instrumente der Opposition. Sie sollen Missstände aufklären und Regierungen kontrollieren. Im Rheinland-Pfälzischen Landtag könnte sich genau das bald ändern. CDU, SPD und Grüne wollen die Hürden für solche Ausschüsse anheben. Das richtet sich natürlich vor allem gegen die AfD, die künftig stark genug wäre, solche Ausschüsse allein einzusetzen. Was steckt hinter diesem politischen Konflikt und was bedeutet das für die Demokratie? Darüber spreche ich jetzt mit Michael Büge, designierter Fraktionsvorsitzender der AfD im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Schönen guten Tag.
Ja, ich grüße Sie auch.
Zunächst, wie bewerten Sie denn die geplante Verfassungsänderung ganz grundsätzlich? Was steht aus Ihrer Sicht da auf dem Spiel?
Naja, auf dem Spiel steht letztlich das demokratische Prinzip. Offensichtlich haben die Fraktionen der Altparteien keine Angst um die Demokratie, sondern sie haben Angst vor der Demokratie. Denn die Untersuchungsausschüsse sowohl in den Landesparlamenten als auch natürlich im Bundestag sind das schärfste Schwert der Opposition, um gegebenenfalls Verfehlungen einer Landesregierung oder früherer Landesregierungen zu überprüfen, natürlich mit dem Ziel auch gegebenenfalls, dass Konsequenzen gezogen werden. Und genau das nimmt man uns.
Ihre Fraktion wäre erstmals stark genug, alleine auch Untersuchungsausschüsse einzusetzen. Welche konkreten Themen wollten Sie eigentlich damit aufarbeiten? Was hatten Sie denn alles so vor?
Bislang hatten wir nur vor, einen Untersuchungsausschuss zum Themenkomplex Corona auf den Weg zu bringen. Das ist auch schon relativ lange angekündigt worden und ist auch Bestandteil unseres Wahlprogramms gewesen. Insoweit haben wir damit auch schon begonnen zu beschäftigen und uns darauf vorzubereiten. Und wir haben intern zumindest darüber nachgedacht, einen Untersuchungsausschuss zu beantragen, weil es in Rheinland-Pfalz, nennen wir es mal zurückhaltend, gewisse Ungenauigkeiten gibt bei den Pensionszahlungen für Staatssekretäre und leitende Beamte. Ob das aber zeitnah, was den zweiten Ausschuss betrifft, der Fall gewesen wäre oder der Fall sein wird, kann ich im Moment noch gar nicht sagen, denn das müssen wir natürlich inhaltlich auch vorbereiten. Und man bringt nur dann Untersuchungsausschüsse auf den Weg, wenn es denn tatsächlich so ist, dass man, ich sag mal vergleichbar, staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen auch so in die Tiefe gehen muss und die normalen parlamentarischen Instrumente nicht ausreichend sind. Und ob das hier der Fall ist, wissen wir ja noch gar nicht.
CDU, SPD und Grüne argumentieren ja folgendermaßen, nämlich Untersuchungsausschüsse dürfen nicht missbraucht werden. Wie begegnen Sie diesem Vorwurf?
Wir hatten ja gestern die erste Lesung noch vom alten Parlament. Im Grunde ein Geisterparlament, was ja nicht den aktuellen Wählerwillen, sondern den Wählerwillen von vor 5 Jahren abbildet. Und damit etwas unterstellt, was ja im Grunde im neuen Parlament erst zu beweisen wäre. Wir haben ja die Situation, dass CDU und SPD sowohl im jetzigen noch Parlament, in diesem Geisterparlament, als auch zukünftig eine Zweidrittelmehrheit haben. Das heißt, sie hätten jederzeit auch in der Zukunft, wenn es denn tatsächlich so gekommen wäre, es wäre aber so nicht gekommen, ist ja auch nicht unsere Absicht, die Möglichkeit gehabt, mit ihrer Zweidrittelmehrheit die Entscheidung, die sie jetzt noch mit dem alten Parlament treffen, dann in Zukunft zu treffen. Und ich will mal ein Zitat, was gestern ein rheinland-pfälzischer ehemaliger Verfassungsrechtler geäußert hatte, hier wiedergeben, der, wie ich finde, völlig richtig gesagt hat, Demokratie ist nicht nur Mehrheit, Demokratie sind auch die Prinzipien, die dahinterstehen, Zitat Ende. Und genau dieses Prinzip wird natürlich durch dieses gestrige Agieren mit Füßen getreten.
Ganz grundsätzlich mal noch, welche Bedeutung haben denn Untersuchungsausschüsse Ihrer Meinung nach für die demokratische Kontrolle von Regierungen? Und ich meine, Sie sind ja nicht die einzige Opposition, die es in Deutschland gibt, also zumindest auf dem Papier. Ja, inhaltlich mag das anders sein, aber welche Bedeutung haben Untersuchungsausschüsse Ihrer Ansicht nach für die demokratische Kontrolle von Regierungen denn generell?
Wie ich eben schon erwähnt habe, sind Untersuchungsausschüsse definitiv das schärfste Schwert, weil man über den normalen parlamentarischen Prozess Fragen stellen kann, die in Teilen auch gegebenenfalls von strafrechtlicher Relevanz sein könnten und wo diejenigen, die geladen sind, auch verpflichtet sind, gleich einer Vorladung vor Gericht, diese Fragen zu beantworten. Und dass Untersuchungsausschüsse ein ganz wesentliches Instrument sind, um Themen, die ansonsten in der Form gar nicht hochgeploppt wären, zu bearbeiten und neue Erkenntnisse zu gewinnen, hat ja in Rheinland-Pfalz der Untersuchungsausschuss im Ahrtal gezeigt, wo unter anderem übrigens durch Fragen unseres damaligen Vertreters Bilder dann am Ende ans Tageslicht kamen, Hubschrauberaufnahmen unter anderem ans Tageslicht kamen, die deutlich machten, dass für die Politik wesentlich Verantwortliche wie der Innenminister oder die ehemalige Landes- und später Bundesministerin Frau Spiegel schlichtweg gelogen hatten und deswegen am Ende auch unter anderem die beiden zurücktreten mussten.
Die anderen Parteien erwähnen die AfD gar nicht ausdrücklich. Aber das richtet sich ja ganz offensichtlich gegen Sie. Der politische Kontext ist ja klar. Wie ordnen Sie dann dieses Vorgehen strategisch ein, dass man eigentlich sagt, so ja, so generell müssen wir das verhindern, dass es missbraucht wird, aber gar nicht den Namen Ihrer Partei nennt?
Die Altparteien haben keine Angst um die Demokratie, sondern vor der Demokratie. Das wird hier auch wieder deutlich. Es ist ja ein Prozess, den wir nicht nur hier in Rheinland-Pfalz gerade erleben, sondern letztes Jahr auch schon erlebt hatten auf Bundesebene, als es um das Sondervermögen ging. Wir werden ihn in Sachsen-Anhalt erleben. Vergleichbares soll jetzt auch Saarland auf den Weg gebracht werden. Das heißt, man baut sich die Mehrheiten für die Zukunft, oft jetzt offensichtlich auch noch mit den alten Parlamenten, so wie sie einem gerade passen, um sich der Kritik und vor allem der Kontrolle der Opposition nicht stellen zu müssen. Natürlich kann man argumentieren, dass die AfD und die Grünen, die ja auch 8 Mandate in Rheinland-Pfalz erlangt hatten, gemeinsam einen Untersuchungsausschuss auf den Weg bringen könnten. Aber Sie und ich wissen, dass das natürlich nie passieren wird. Die Grünen hatten im Vorfeld der Wahlen die Forderung gestellt, so sie in eine Landesregierung eingetreten wären, ein AfD-Verbot auf den Weg zu bringen. Das heißt, die Grünen werden mit uns keinen Untersuchungsausschuss auf den Weg bringen und wir werden es umgekehrt mit ihnen auch nicht auf den Weg bringen können. Und das bedeutet faktisch natürlich die Aushebelung dieses fundamentalen demokratischen Rechts.
Was macht man denn dagegen? Also Sie haben jetzt zum Beispiel eine Kampagne gestartet gegen die Verfassungsänderung. Was wollen Sie damit konkret erreichen und vor allem, wie sieht diese Kampagne aus?
Also die Kampagne selbst ist ja eine Kampagne der Partei und logischerweise nicht der Fraktion, weil diese Dinge auch eine Parteiangelegenheit sind. Über diese Kampagne werden wir die Menschen in Rheinland-Pfalz sensibilisieren. Wir werden deutlich machen, dass hier die Demokratie mit Füßen getreten wird und dass damit wesentliche Wünsche, die die Wähler mit ihrer Stimme zum Ausdruck gebracht hatten am 22. März, so nicht umgesetzt werden können. Wir haben den Eindruck, nicht nur jetzt, sondern auch schon seit längerem, dass die Menschen immer sensibler für diese Themen werden und dass die Menschen auch immer mehr verstehen, dass es sich bei all diesen Dingen nicht um inhaltliche Politik dreht, sondern nur um Machterhalt. Und im Ergebnis wird uns das noch mehr Wähler in den nächsten Jahren zutragen und wir werden auch in Rheinland-Pfalz in den nächsten Jahren noch stärker werden. Also insoweit denke ich, dass sich die Fraktionen bzw. die dahinterstehenden Altparteien die Füße selbst stellen.
Angenommen, diese Verfassungsänderung kommt wie geplant, welche politischen oder parlamentarischen Wege bleiben Ihrer Fraktion dann vielleicht dennoch?
Also wir werden den Untersuchungsausschuss auf jeden Fall beantragen. So die Entscheidung am Ende noch von diesem Geisterparlament in der nächsten Woche mehrheitlich getroffen werden wird, gibt es keine Notwendigkeit, diesen Antrag schon zur konstituierenden Sitzung am 18.05. einzubringen. Das heißt, wir werden noch etwas mehr Zeit haben, die einzelnen Punkte ausarbeiten zu können. Ich denke, das wird in der Sache helfen. Und wenn wir dafür keine Mehrheit bekommen, davon muss man ja leider ausgehen, dann werden wir schauen, inwieweit wir einzelne Punkte dieses Antrages dann im Nachgang trotzdem einbringen werden. Und natürlich werden wir unabhängig vom parlamentarischen Prozess überall dort, wo wir in den nächsten nicht nur Tagen und Monaten, sondern Jahren als Fraktion oder auch als einzelne Abgeordnete auftreten, immer und immer wieder darauf hinweisen, dass hier das Demokratieprinzip mit Füßen getreten worden ist, um die Menschen immer mehr zu sensibilisieren.
Was müsste aus Ihrer Sicht passieren, damit Sie sagen, naja, die Regeln für Untersuchungsausschüsse, die sind jetzt dann doch fair und ausgewogen. Also sollte man das alles so lassen? Oder abgesehen davon, dass es natürlich in diesem Antrag gegen Sie geht, ist durchaus auch Potenzial, tatsächlich einen Missbrauch durchzuführen? Oder ist es einfach eine totale Scheindebatte?
Aus meiner Sicht ist das eine Scheindebatte. Man geht nur dann an das Ewigkeitsrecht einer Verfassung ran, wenn es wirklich konkrete Ansatzpunkte dafür gibt. Ansonsten wären Verfassungsrechte Beliebigkeitsrechte. Wir hätten mit Sicherheit auch einen etwas anderen Blick und übrigens alle anderen auch, wenn man ein ordnungsgemäßes Verfahren auf den Weg gebracht hätte. Das bedeutet eine erste Lesung, zweite Lesung, dritte Lesung, dazwischen Expertenanhörungen von Verfassungsrechtlern und weiteren Experten, um dann zu einem Ergebnis zu kommen, ob eine Vorschrift, die 80 Jahre Bestand hatte, geändert werden sollte oder nicht geändert werden sollte. Und um eins auch ganz klar zu sagen, wenn wir mal die Möglichkeit haben sollten, das wieder rückgängig zu machen, egal in welcher Kombination, werden wir das dann auch wieder auf den alten Stand bringen.
Das ist meine Ansage. Also die geplante Verfassungsänderung im Rheinland-Pfälzischen Landtag schlägt hohe Wellen. Die Parteien CDU, SPD und Grüne sagen, Untersuchungsausschüsse dürfen nicht missbraucht werden und deswegen soll das geändert werden. Und andere, die AfD, die Betroffenen, sagen, das ist ein Eingriff in die Rechte der Opposition, das schärfste Schwert der Opposition. Über dieses Thema sprach ich mit Michael Büge, designierter Fraktionsvorsitzender der AfD im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Heute ist der letzte Tag, an dem die Vereinigten Arabischen Emirate in der OPEC sind. Dieser Paukenschlag auf dem globalen Energiemarkt von Anfang der Woche hat aufhorchen lassen. Und damit ist ab morgen, dem 1. Mai, die OPEC und damit eines der einflussreichsten Kartelle der Welt emiratlos. Mitten in einer ohnehin angespannten Lage im Nahen Osten, steigenden Ölpreisen und wachsender Unsicherheit für die Weltwirtschaft. Was steckt hinter diesem Schritt? Wer profitiert und wer verliert? Und welche Folgen hat das für Energiepreise und Versorgung, auch bei uns in Europa? Darüber spreche ich jetzt mit dem Energieberater Johannes Benigni. Schönen guten Tag.
Ja, grüß Gott.
Herr Benigni, die Nachricht kam dann doch recht überraschend. Die Emirate verlassen die OPEC. Was genau ist da passiert?
Na, ich glaube, es hat sich über die Jahre hinweg die Emirate ein wenig von Saudi-Arabien gelöst. Es hat da immer wieder Spannungen gegeben. Und man kann davon ausgehen, dass der jetzige Iran-Krieg wahrscheinlich ein Tropfen zu viel war und quasi das Fass zum Überschwapp gebracht hat, nicht? Es ist eine Fülle von Themen, die hier sich aufgestaut haben.
Welches Fass wurde womit befüllt? Was war das Problem und was war der Grund, warum die Vereinigten Arabischen Emirate rausgegangen sind?
Das erste ist einmal das Timing. Man hat jetzt sich nicht gut behandelt gefühlt im Gulf Cooperation Council. Das sind quasi der Zusammenschluss der arabischen Länder im Mittleren Osten. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate die meisten Schläge in diesem Krieg abbekommen hat. Und das hat auf Unverständnis gestoßen in Abu Dhabi. Und ich glaube, das war jetzt einmal der Auslöser. Wenn wir aber schauen, es gibt da natürlich eine Reihe von Themen, die im Hintergrund sind. Und fangen wir an mit den Produktionskapazitäten. Man hat schon vor mehreren Jahren erklärt, man wird jetzt mehr Produktionskapazitäten aufbauen. Also die UAE, die Vereinigten Arabischen Emirate, haben so Produktionskapazitäten an die 5 Millionen Fass, produzieren aber nur 3,4. Und sie haben regelmäßig dafür lobbyiert, dass sie mehr von diesen Kapazitäten auch wirklich in den Markt bringen können. Saudi-Arabien ist natürlich immer auf der Bremse gestanden. Auf der einen Seite wollten sie die Vereinigten Arabischen Emirate nicht zu groß werden lassen. Auf der anderen Seite war natürlich immer auch ein Bedarf da, dass man Angebotsmengen vom Markt fernhaltet. Im Großen und Ganzen ist ja die OPEC, wenn Sie wollen, dahingehend unterschiedlich von anderen Ölfirmen, dadurch, dass sie einfach nicht auf Teufel komm raus alles, was sie können, produzieren. Und das funktioniert aber nur dann, wenn man sich eben zurückhaltet, nicht? Und Saudi-Arabien hat das, wenn Sie wollen, gemacht, hat sehr viel Kapazitäten vorgehalten, das kostet viel Geld, haben aber dadurch auch diese Rolle eingenommen, dass sie jetzt, wenn Sie wollen, der Kingmaker sind und quasi die Chefs am Platz. Und die Vereinigten Arabischen Emirate haben immer mitgezogen als kleinerer Bruder und haben aber nicht dieses Ansehen genossen. Und da spielt bei diesen autokratischen Führern schon manchmal auch ein bisschen das Ego eine Rolle. Und ich glaube, da möchte man jetzt aus dem Schatten treten. Deswegen wird man jetzt natürlich versuchen, 5 Millionen oder in Richtung 5 Millionen Barrel zu gehen bei der Produktion, wenn die Straße von Hormuz wieder geöffnet ist, und wird versuchen, hier wieder Geld zu verdienen. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, weil man hat natürlich jetzt sehr viel Geld verloren durch diesen Krieg. Aber diese Spannungen gehen über das hinaus. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ziehen auch in der Außenpolitik oft an einem anderen Strang. So hat man in Libyen, in Sudan, in Somalia und auch in Jemen immer wieder, dass man hier unterschiedliche Fraktionen in diesen Ländern unterstützt. Das heißt, man kann schon sehen, dass die zwei sich nichts schenken und in relativ vielen Fällen eigentlich gegeneinander antreten. Und Saudi-Arabien hat ja eine Öffnung im Laufen und fordert quasi von ausländischen Konzernen, dass sie ihr Headquarter im Mittleren Osten in Saudi-Arabien eröffnen. Es ist aber natürlich Dubai, für die meisten quasi das Zentrum im Mittleren Osten des freien Zugangs und auch des freien Lebens. Und da versucht Saudi-Arabien einfach mehr Geschäft anzuziehen und versucht auch ökonomischen Druck auszuüben. Und auch da sieht man wieder die Rivalitäten. Also wir haben einen ganzen Basket an verschiedenen Themen, die hier dazu beigetragen haben, dass es zum Bruch kam.
Was bedeutet dieser Austritt denn konkret für die OPEC als Organisation? Kann man die jetzt vergessen? Wird die an Bedeutung verlieren? Wird man sich da neu ordnen? Oder geht es einfach jetzt ganz normal weiter, halt ohne die Emirate?
Ich glaube, es wird normal weitergehen. Natürlich verliert man damit den drittgrößten Produzenten, nicht? Saudi-Arabien produziert 10 Millionen Fass, der Irak ist bei 4,1 und dann kann man schon die Vereinigten Arabischen Emirate mit 3,4 Millionen Fass. Das heißt, man verliert den drittgrößten Produzenten und der gemeinsam mit Kuwait und Saudi-Arabien ja in Wirklichkeit diese Zusatzkapazitäten haltet, also diese Spare Capacity. Ja. Dieser Verlust tut weh, aber ein Verlust eines Mitgliedslandes ändert jetzt noch nichts an der OPEC. Bitte, man darf nicht vergessen, wir haben ja in der Vergangenheit schon Länder gehabt, die dabei waren und wieder weggegangen sind. Siehe Katar, siehe Indonesien, Ecuador, Angola. Das heißt, allein die Tatsache, dass ein Land die OPEC verlässt, ändert jetzt nicht so viel daran, aber es verliert ein bisschen von dieser Spare Capacity. Und das hat in zweierlei Richtungen ein Thema. Die OPEC selber hat dann nicht mehr die Möglichkeit, wenn diese Spare Capacity benötigt wird, ja, dass sie dann auf den Markt werfen kann. Das heißt, es ist ein bisschen mehr Gewicht bei Saudi-Arabien wieder einmal, aber sie können nicht so viel ausbalancieren. Und das ist natürlich ein Thema. Auf der anderen Seite, die Vereinigten Arabischen Emirate verhalten sich, wenn sie wollen, wie jeder andere Ölkonzern, nicht? Also sie produzieren einfach Maximum. Damit verlieren sie aber auch an Relevanz. Sie sind jetzt, wenn sie wollen, wie ein IOC, wie eine International Oil Company, produzieren so viel es geht. Aber das heißt, am Ende des Tages, sie können auch nicht zusätzlich irgendwo was auf den Markt werfen, wenn es notwendig ist. Und sie haben, was das Balancieren des Marktes anlangt, einfach keine Rolle mehr.
Der Ölpreis hat bereits reagiert. Um mal auf die Auswirkungen auf dem Ölmarkt einzugehen, warum führt dann so eine Nachricht zu steigenden Preisen?
Weil das momentan nicht das Thema widerspiegelt, nicht? Die steigenden Preise sind nach wie vor das Problem, dass die Straße von Hormuz geschlossen ist. Und wir hatten in der Vergangenheit jetzt Preise so zwischen $90 und $120. Das sind jetzt in den letzten 2-3 Tagen die Preise wieder gestiegen. Diese Futures-Preise, die wir sehen, und heute sind wir bei $114, die sind aber etwas losgelöst vom physischen Preis. Der physische Preis hat eine Prämie von $20. Mitunter. Und dann gibt es noch einmal Rohöle, die, und da rede ich jetzt von Brent, das ist die Referenzsorte in Europa, und dann gibt es natürlich viele andere Rohöle, die noch einmal mit einer Prämie gegenüber Brent handeln. Der physische Markt, ja, ist deutlich höher wie der Terminmarkt. Das heißt, der Terminmarkt spiegelt sehr viele Erwartungshaltungen wider, wenn Sie wollen, auch das, was Politiker jeden Tag von sich geben. Nur in der physischen Realität ist die Knappheit schon längst angekommen und deswegen ziehen die Preise jetzt auch an. Die werden sich wieder nähern an diese physische Realität. In meinen Augen sind die Preise deutlich unterbewertet. Das heißt, es könnte locker $50 höher sein. Da gibt es kein richtig und falsch. Der physische Markt ist da mehr an der Wahrheit, aber der Terminmarkt hat halt seine Fantasie.
Politisch hat das natürlich auch eine gewisse Dimension, eine ganz gewaltige möglicherweise, denn US-Präsident Trump spricht da von einem großen Erfolg, den er für sich verbucht. Warum eigentlich? Warum schreibt er sich das jetzt auf die Fahne und was bedeutet das für ihn?
Naja, Trump hat immer gerne überzeichnet und hat gegen die OPEC gewettert, weil er hier eine Macht vermutet, nicht? Also die Macht, dass man Öl zurückhaltet, nicht? Dass man diese Spare Capacity, wenn man möchte, hat, indem man eben nicht so viel produziert, wie man kann, ist eine Macht, ja? Weil das heißt, ich produziere einfach nicht alles, was ich könnte. Und diese Macht spricht dann natürlich jeden anderen ab. Die OPEC ist dadurch schwächer, das ist ein Fakt. Aber es gibt noch genug andere Länder, die halt in dieser Kooperation dabei sind. Die Frage wird sich stellen, ob Saudi-Arabien es schafft, innerhalb dem restlichen Verbund genug Gleichgesinnte zu finden, die sich immer wieder beim Riemen reißen und, wenn es notwendig ist, den Markt ausbalancieren. Weil dieses Balancieren des Marktes ist ja per se nichts Schlechtes. Wenn heute jeder maximal produziert, dann haben sie eine sehr große Volatilität im Ölmarkt. Da sind die Preise jetzt von mir aus bei $114 und es kann sein, dass das in einem halben Jahr bei $20 oder $30 ist. Dann gehen wieder viele Firmen pleite und dann geht es wieder rauf und wieder über $100. Und das bringt in dem Fall niemanden was, gerade im Energiebereich, wo Investitionen langfristiger Natur sind. Da kann man nicht von einem Tag auf den anderen immer die Investitionen so stark rauf oder runter drehen. Deswegen sind stabile Preise ja auch im allgemeinen öffentlichen Interesse. Trump sieht diese Macht aber nicht von der positiven Seite, sondern er sieht hier eher einen Machtanspruch, der sich mit dem Seinen rivalisiert, weil er hat natürlich gern ein Monopol auf diese Macht, das verstehe ich auch. Und natürlich kann man diese Macht missbrauchen, aber wir können uns erinnern, nach seinem Antritt letzten Jahres haben die Saudis gerade die OPEC sehr stark in die Richtung bewegt, dass man Spare Capacity auf den Markt geworfen hat. Das heißt, man hat mehr von dieser Spare Capacity wieder verflüssigt, man hat wieder mehr Öl in den Markt gebracht und hat quasi in vorauseilendem Gehorsam hier mehr Produktionskapazität auf den Markt geworfen, wo jeder Marktbeobachter gesagt hat, das ist nicht notwendig, der Markt braucht gar nicht so viel. Und trotzdem haben sie es gemacht, um eben hier Trump nicht zu erzürnen. Gleichzeitig hat man aber auch festgestellt, dass die OPEC als Research-Organisation den Markt hier immer wieder richtig interpretiert. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Aussagen der Internationalen Energieagentur vor mehreren Jahren, die gesagt hat, es soll keiner mehr in Öl- und Gasexploration investieren. Ja, weil das Ganze wird jetzt alles nur mehr mit Renewables gemacht. Und letztes Jahr musste dann die Internationale Energieagentur zurückrudern, weil sie gesagt hat, nein, also es wird sich die Ölnachfrage noch bis 2050 weiter steigern. Und das ist das, was die OPEC immer gesagt hat. Das heißt, die OPEC als das, was sie ist, nämlich als Research-Organisation, hat einen Wert, ja, weil sie relativ gut die Angebot- und Nachfragesituation erfasst und versucht, das wiederzuspiegeln. Daran wird sich auch nichts ändern. Es ist einer der Player, die eben Spare Capacity bereit waren zu halten, jetzt weniger. Und wenn Sie wollen, im Gegenzug dafür ein International Oil Company, oder Sie sind es ja nicht, aber Sie verhalten sich dann als maximal produzierender wie jede andere International Oil Company, werden Sie sich gebaren. Und das heißt, das wird, wenn überhaupt, zu mehr Volatilität beitragen. Aber am Ende des Tages wird das keine unmittelbare Auswirkung auf den Preis haben.
Das ist schon mal eine gute Nachricht natürlich auch für uns, auch wenn der Ölpreis natürlich schon hoch genug ist. Die Frage, die jetzt auch noch im Raum steht, ist, werden die Emirate jetzt, wo sie dann draußen sind, auch deutlich mehr Öl fördern wollen? Oder ist das aktuell durch die Lage, die geopolitisch da eben am Golf vorherrscht, sowieso begrenzt?
Also momentan können sie eh nicht. Das heißt, es müsste erst die Straße von Hormuz wieder mal aufgemacht werden. Und danach wird es natürlich eine Zeit lang brauchen, bis sie diese Kapazitäten auch wirklich auf den Markt bringen. Also überhaupt die ganzen Kapazitäten im Nahen Osten muss man erst einmal analysieren auf ihre Beschädigung und wie lange es dauert, das zu reparieren. Und deswegen wird es hier eine Zeit lang brauchen, bis das Ganze wieder normal läuft. OPEC ist eine Research-Organisation. Viele dieser Länder, die vertreten sind in der OPEC, kommen regelmäßig gerne nach Wien, um sich hier mit gleichgesinnten Ministern zu treffen. Und mir ist aufgefallen, da gibt es durchwegs unterschiedliche Kategorien von Ländern. Da gibt es Länder, die haben sehr sophisticated Mitglieder, die sind on top of it, wie man so schön sagt, die kennen sich aus. Und dann gibt es aber auch viele, die kommen einfach her, weil sie, wenn sie wollen, dabei sein wollen, ja, weil sie dadurch auch einen Reputationsgewinn verzeichnen, weil sie, wenn sie wollen, dann in ihren Zeitungen zu Hause wieder sagen können, sie sind jetzt wieder mit dabei. Das heißt, es hat für viele dieser Teilnehmer unterschiedliche Bedeutung, wenn man bei der OPEC dabei ist. Was sicher bleiben wird, ist, dass die OPEC als Research-Organisation einen Wert hat, dass sie auch versuchen wird, weiterhin stabil den Markt zu beeinflussen. Was für die Vereinigten Arabischen Emirate passieren wird, aber ist, sie werden weniger an Bedeutung haben. Sie werden weniger Anerkennung haben. Sie werden einfach nicht dabei sein. Und das Nicht-Dabei-Sein ist natürlich für viele Leute, die ein großes Ego haben, dann mitunter auch schmerzhaft, wenn man nicht mehr gefragt ist oder wenn man einfach bei Entscheidungen nicht mehr mitmacht. Das wird sich dann erst weisen, wie das Ganze dann ankommt. Aber das ist auch nicht ungewöhnlich für Länder, die einfach schon einen gewissen Reifegrad erreichen, nicht? Also wenn ich jetzt schon sehr wohlhabend bin, dann muss ich nicht mehr unbedingt hier diese Karte spielen. Andere Länder, die vielleicht noch mehr im Entwicklungsländerstatus sind, die freuen sich dann, wenn sie wieder mehr Anerkennung bekommen, auch in der eigenen Presse, wenn sie bei diesen Treffen dabei sind.
Sagt der Energieberater Johannes Benigni und ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Überblick.
Gerne.
Liebe Hörer, ich weiß, der Tag ist noch jung, aber ich hoffe, Sie waren brav, was Ihren bisherigen CO2-Fußabdruck von heute angeht. Es wird im Laufe des Morgens noch der ein oder andere Kaffee dazukommen, die Fahrt mit dem Diesel zum Einkaufen oder zur Arbeit. Und wenn die Fußbodenheizung jetzt Ende April noch nicht warm genug ist, werden vielleicht noch ein paar Holzscheite im Kamin verheizt, um es gemütlich zu machen. Ja, ja, da hört die CO2-Tracker-App auf dem Handy gar nicht mehr auf zu jaulen und zu bimmeln. Ich spreche Sie, liebe Hörer, persönlich an, weil es jetzt in unserer CO2-Reihe weitergeht. Und heute kümmern wir uns um die Frage, ist der Klimawandel menschengemacht? Politik und Medien gehen jedenfalls fest davon aus. An dieser These orientiert sich auch die Sprache und das Handeln. Mein jetziger Gast ist Dr. Bernd Fleischmann. Er hat Elektrotechnik studiert und auch promoviert und hat hunderte Studien ausgewertet und stellt genau diese Gewissheiten, diese scheinbaren, in Frage. Ist der Klimawandel wirklich menschengemacht? Wie groß ist unser Einfluss tatsächlich? Und wie wird die Gefahr vielleicht überzeichnet? Ich freue mich sehr, dass er da ist. Guten Tag, Herr Dr. Fleischmann.
Ja, schön, dass ich dabei sein kann.
Ganz direkt gefragt zu Beginn. Wie ist es jetzt? Ist der Klimawandel aus Ihrer Sicht menschengemacht? Ja oder nein?
Also die ganz klare, eindeutige Antwort ist jein. Natürlich tragen wir zu einem Klimawandel bei, zum Beispiel durch die Verstädterung. Und das weiß jeder aus Erfahrung, wenn er an einem sonnigen, windarmen Tag vom Land in die Stadt reinfährt und aufs Thermometer seines Autos schaut, dass es da wärmer wird. Das kann an manchen Tagen durchaus 4 oder 5 Grad Celsius betragen. Und andere Punkte, wo wir zur Klimaverschlechterung beitragen, das ist sicherlich die Abholzung von Regenwäldern für Palmölplantagen. Das macht man dann, um Biodiesel zu erzeugen, was völlig irrsinnig ist. Oder Abholzung von Balsaholzwäldern für die Windrotoren. Das Balsaholz wird in den allermeisten Windrädern tonnenweise eingesetzt und es sind wirklich jährlich mehrere tausend Quadratkilometer an Wald. Und dann haben wir noch die Brandrodung für die Landwirtschaft. Also das sind alles Faktoren, wo wir definitiv keinen guten Beitrag zum Klima liefern.
Wir sind jetzt eigentlich völlig falsch abgebogen, denn viele Leute, die sagen, der Mensch ist am Klimawandel schuld, geht unsere Diskussion jetzt gerade in eine völlig falsche Richtung, denn das Hauptthema, nämlich CO2, hat in unserem Gespräch noch gar keine Rolle gespielt. Deswegen, welche Rolle spielen denn CO2, Sonne, Wolken und Ozeane jeweils?
CO2 spielt eine kleine Rolle. CO2 kann wie alle mehratomigen Gase Infrarotstrahlung absorbieren. Und jeder Körper, der nicht beim absoluten Nullpunkt ist, der strahlt Infrarotstrahlung ab. Ja, und das ist Stand der Wissenschaft. Und die Erde strahlt also Infrarotstrahlung ab. Und ein kleiner Teil davon wird von Kohlendioxid oder Wasserdampfmolekülen zurückgehalten. Ja, die absorbieren das, wandeln das in Vibration um oder andere mechanische Energie. Die wird dann an andere Luftmoleküle abgegeben und das kann dann eben zu einer kleinen Temperaturerhöhung führen. Und da sind sich auch alle einig, bei klarem Himmel würde das weltweit für eine Temperaturerhöhung von 1 Grad Celsius sorgen, wenn sich der Kohlendioxidgehalt verdoppeln würde. Das ist aber nur bei klarem Himmel so. Wenn Sie eine starke Bewölkung haben, hohe, dichte Wolken, dann absorbieren die Wolken sowieso die Infrarotstrahlung fast vollständig. Genauso wie die Sonnenstrahlung entweder reflektieren oder absorbieren. Und da spielt es keine Rolle, was unter diesen Wolken ist, wie viel Treibhausgase darunter sind. Das ist ein Punkt, wo diese Wirkung von Kohlendioxid dann eingeschränkt wird. Und es gibt auch den Effekt, dass Kohlendioxid sogar zu einer verstärkten Abkühlung beiträgt. Das ist in der Antarktis so und in anderen Gebieten, wo man eine starke Temperaturinversion hat. Wo es also in 100, 200 oder noch größeren Höhenmetern wärmer ist als am Boden. Und dann strahlt das Kohlendioxid mehr ab, als der Boden alleine abstrahlen würde. Also Kohlendioxid kann wärmen, nichts ausmachen oder kühlen, je nachdem. Und der Gesamteffekt ist, wenn man jetzt Kohlendioxid verdoppeln würde in der Erdatmosphäre, ungefähr ein halbes Grad. All diese Panikmache, die wir hören und sehen fast jeden Tag, die kommt daher, dass es Leute gibt, die sagen, ja, aber wenn es wärmer wird, dann, und jetzt zitiere ich mal die NASA, die hat auf ihrer Webseite des Goddard Institute for Space Studies geschrieben, wenn es wärmer wird, verdampft mehr Wasser aus den Ozeanen. Und Wasserdampf ist ein Treibhausgas. Dadurch wird es noch wärmer und dann verdampft noch mehr Wasser. Und das ist ein Teufelskreis. Das kann gar nicht richtig sein, denn dieser Teufelskreis, der würde ja immer loslaufen, wenn es durch irgendwas etwas wärmer würde. Unabhängig vom Kohlendioxid. Die letzten 10.000 Jahre war die Temperatur sehr konstant, plus minus ein Grad ungefähr. Vielleicht ein bisschen wärmer noch während der Warmphase des Holozäns vor 5.000 bis 7.000 Jahren. Aber wir haben diese verstärkenden Rückkopplungen, die die Annahme sind für diesen Klimaalarmismus, haben wir nicht. Das ist unphysikalisch und das weiß eigentlich jeder Ingenieur. Das ist bekannt seit 200 Jahren oder so, dass man mit verstärkenden Rückkopplungen immer ein instabiles System bekommt und das haben wir einfach nicht.
Sie betonen ja auch die Rolle von Wasserdampf. Warum ist der aus physikalischer Sicht so entscheidend?
Wasserdampf absorbiert diese Infrarotstrahlung breitbandiger. Und Wasserdampf kommt ja auch viel häufiger vor in der Erdatmosphäre, ungefähr 10-mal so viel wie Kohlendioxid. Der Anteil von Kohlendioxid an der Atmosphäre ist ja nur 0,04% und bei Wasserdampf ist das ungefähr ein halbes Prozent. Das ist natürlich regional sehr unterschiedlich, aber im Allgemeinen ist Wasserdampf das viel, viel stärkere Treibhausgas in Anführungszeichen.
Wenn es jetzt CO2 nicht ist und CO2 mehr oder weniger ungefährlich ist, wie Sie das eigentlich herausgestellt haben, aber der Wasserdampf, und Sie sagen, der Wasserdampf ist der viel größere Treibhaustreiber, dann sollten wir uns doch eigentlich vor Wasserdampf hüten. Haben wir da überhaupt einen Einfluss drauf? Wie groß ist denn dieser Fußabdruck, sage ich jetzt mal?
Natürlich ist Wasserdampf das stärkere Treibhausgas. Und es stimmt auch, was die NASA da gesagt hat. Wenn es wärmer wird, verdampft mehr Wasser aus den Ozeanen, vor allem wenn mehr Sonne scheint. Aber Wasserdampf steigt dann auf und bildet Wolken. Und die Wolken sind der natürliche Temperaturregulator der Erde. Deswegen hat man am Nachmittag mehr Bewölkung als am Vormittag. Deswegen ist am Äquator die Wolkenbedeckung konstant um die 80%. Und der Rückgang der Bewölkung, den man seit fast 40 Jahren feststellt über Satellitenmessungen, dieser Rückgang der Bewölkung, der ist letztlich dafür verantwortlich, dass es wärmer wird. Da gibt es seit 25 Jahren ein neues Projekt, ein Satellitenprojekt, das heißt CERES. Das misst sehr genau. Und wenn man diese CERES-Daten auswertet, dann stellt man fest, okay, es gibt weniger Bewölkung, es wird weniger Sonnenstrahlung reflektiert, dadurch wird mehr Sonnenstrahlung absorbiert auf der Erdoberfläche. Und dann kann man ausrechnen, wie viel es wärmer wird. Und das habe ich gemacht und habe noch Ozeanzyklen berücksichtigt im Pazifik und im Atlantik. Den El Niño, den kennt vielleicht mancher. Und im Atlantik gibt es auch solche Niño-Phänomene. Und wenn man das alles berücksichtigt, dann kommt man auf eine Temperaturkurve, die mit der gemessenen, von Satelliten gemessenen Temperaturkurve sehr gut übereinstimmt. Die mittlere Abweichung, die ich da habe, ist 0,05 Grad. Und da habe ich überhaupt keine Treibhausgase, also kein CO2, kein H2O berücksichtigt und habe diese gute Übereinstimmung. CO2 alleine würde jetzt vielleicht ein Zehntel Grad ausmachen innerhalb dieser 25 Jahre, aber mehr ist es definitiv nicht. Und im IPCC-Bericht zum Beispiel, im letzten von 2021, wird es falsch dargestellt. Da gibt es diese Kurve der CERES-Daten, aber die ist umgekehrt. Die haben wirklich das so dargestellt, als würde die Bewölkung mehr werden, als würde mehr Sonnenstrahlung reflektiert werden. Es ist genau das Gegenteil der Originaldaten. Und das finde ich nicht nur bemerkenswert, weil das eben die Temperaturerhöhung erklären würde. Ich finde das schon, ich muss sagen, betrügerisch, was das IPCC, also der Weltklimarat, da gemacht hat.
Wenn der Mensch jetzt aber nicht der Haupttreiber ist, zumindest nicht durch CO2 oder das zumindest keine Rolle spielt, Sie sagen, jein, ist er schon, aber halt vor allem durch die Verstädterung und die Versiegelung und Abholzung. Aber welche Konsequenzen sollte das denn für unseren Umgang mit diesem ganzen Klimathema und auch für unser eigenes Verhalten haben? Vielleicht auch für unsere Seele, weil wir dann wissen, gut, zumindest wir haben die Apokalypse dann nicht ausgelöst. Vielleicht kommt sie ja, aber jedenfalls wir sind nicht dran schuld. Ja. Also welche Konsequenzen hat das für uns jetzt in unserer Handlung?
Also eine kommende Apokalypse durch CO2 sehe ich natürlich nicht. Im Gegenteil, Kohlendioxid ist ja das Gas des Lebens. Das brauchen die Pflanzen, das braucht das Phytoplankton, ist also die Grundlage für alles Leben am Land und im Meer. Und dadurch, dass das Kohlendioxid mehr geworden ist, sind die Pflanzen besser gewachsen in den letzten Jahren. Und da gibt es verschiedene Auswertungen, zum Beispiel von der australischen Umweltbehörde, die ich in meinen Vorträgen immer zeige. Und das zeigt, dass gerade in den halbtrockenen Gebieten im Sahel, in Indien, in Westaustralien, die Bewaldung und überhaupt das Blattwachstum extrem zugenommen hat. Und das hat ja auch ermöglicht, dass die Bevölkerungszahl sich da erhöhen konnte, ohne dass es große Hungersnöte gibt außerhalb der Kriegsgebiete. Also CO2 ist gut und Wärme ist besser, sage ich auch immer. Und mein Beleg dafür ist, dass in Singapur die Jahresdurchschnittstemperatur 17 Grad höher ist als in Deutschland und die Menschen leben 5 Jahre länger. Also es gibt wirklich in Deutschland keinen Grund zur Panik. Es gibt keinen Grund, Wälder abzuholzen für Windräder. Man darf das wirklich entspannt sehen. Wenn der Kohlendioxidgehalt am Ende der kleinen Eiszeit vor 150 Jahren, als er sehr niedrig war, noch weiter gesunken wäre, hätten wir irgendwann befürchten müssen, dass die Photosynthese komplett eingestellt wird. Wir sind immer noch in einem Bereich, der historisch gesehen sehr niedrig ist, was den Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre betrifft. Historisch gesehen war der viel, viel höher im Schnitt. Und wenn er viel höher war, dann war ja die ganze Welt noch viel grüner. Vor 50 Millionen Jahren, da war es mindestens 10 Grad wärmer und es war alles grün. Und selbst in der Ebenwarmzeit vor 130.000 Jahren, als es deutlich wärmer war, gab es keine Wüste in der Sahara. Die Sahara war grün und das weiß eigentlich auch jeder. Jeder Klimaforscher sollte das wissen. Da gibt es genug Veröffentlichungen dazu, das bestreitet auch niemand. Und deshalb ist diese Panikmache völlig unangebracht.
Sagt Dr. Bernd Fleischmann und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Alles Gute.
Dankeschön.
Liebe Hörer, was passiert eigentlich, wenn eine Institution beginnt, ihre eigenen Begriffe zu meiden? Wenn aus Tradition plötzlich ein Risiko wird und aus Sprache ein reines Minenfeld? In seinem Kommentar des Tages wirft Thomas Hartung einen kritischen Blick auf die Rolle der Kirche im politischen Diskurs. Zwischen dem Wunsch nach Offenheit und reiner Toleranzbesoffenheit und der Gefahr, das eigene Fundament aus den Augen zu verlieren.
Es ist ein bemerkenswerter Satz, der derzeit aus kirchlichen Kreisen zu hören ist. Der Begriff des christlichen Abendlands sei problematisch, verkürzt ja politisch missbrauchsanfällig. Man solle vorsichtig sein mit solchen Worten, sie könnten zur Ausgrenzung dienen. So steht es im Zwischenruf »Europa zeigt dich selbstbewusst« der Deutschen Bischofskonferenz anlässlich des Europatags. Religion soll nicht instrumentalisiert werden, wer wollte dem widersprechen? Doch gerade hier beginnt das eigentliche Problem. Denn die Kirche tut inzwischen etwas anderes. Sie will nicht nur den Missbrauch eines Begriffs vermeiden, sie verliert den Begriff selbst. Das Abendland erscheint nicht mehr als historisch gewachsene Ordnung, sondern nur noch als Verdacht, als Codewort, als Signal einer angeblich rechten Haltung. Und genau darin liegt die Verschiebung. Denn gleichzeitig passiert etwas anderes. Die Kirche öffnet ihre Kanzeln für politische Deutungen, die mit klassischer christlicher Verkündigung nur noch lose verbunden sind. So durfte etwa die Klimaaktivistin Luisa Neubauer im Berliner Dom eine Predigt halten, die biblische Motive mit aktueller Klimapolitik und gesellschaftlichen Appellen verknüpfte. Hinzu kommen irritierende kulturelle Signale, die das Problem vertiefen. Weihnachtsdarstellungen werden neu interpretiert, biblische Figuren symbolisch umgedeutet, klassische Motive in einen politischen Kontext gestellt. Was früher Ausdruck einer gewachsenen religiösen Tradition war, wird heute oft zum Experimentierfeld zeitgeistiger Narrative. Man muss sich diese Konstellation vor Augen führen. Der Begriff Abendland wird gemieden, weil er angeblich zu eindeutig sei. Gleichzeitig wird die Kanzel für hochaktuelle, politisch aufgeladene Themen geöffnet, die alles andere als neutral oder gar eindeutig sind und mit denen die Kirche ihre eigene Substanz riskiert. Die Folge ist ein doppelter Effekt. Das eigene wird relativiert und das andere moralisch aufgeladen. Dabei wäre die eigentliche Aufgabe der Kirche zu erklären, nicht auszuweichen und schon gar nicht Begriffe zu delegitimieren. Denn das Abendland ist kein politischer Kampfbegriff. Es meint die Verbindung von römischem Recht, christlicher Ethik, griechischer Vernunfttradition, später Aufklärung und bürgerlicher Freiheit. Es ist ein historischer Erfahrungsraum, ein Kulturraum, der nie homogen, nie rein christlich war, sondern immer plural und widersprüchlich. Aber aus dieser Komplexität wird heute ein erstaunlicher Schluss gezogen. Wenn ein Begriff nicht alles umfasst, soll er gar nicht mehr gebraucht werden. Das ist kein Erkenntnisgewinn, sondern Sprachverzicht. Wenn man diesen Begriff aufgibt, weil er missverstanden werden könnte, verliert man nicht nur ein Wort. Man verliert ein Deutungsinstrument. Und genau das geschieht derzeit. Die Kirche betont zu Recht, dass das Christentum universal ist. Doch aus dieser Universalität wird zunehmend kulturelle Beliebigkeit abgeleitet. Das ist ein Missverständnis. Denn gerade weil das Christentum universal ist, hat es konkrete Kulturen geprägt. Europa ist nicht zufällig so geworden, wie es ist. Seine Institutionen, seine Rechtsordnung, seine Vorstellung von Würde und Verantwortung haben eine Geschichte. Diese Geschichte zu benennen, ist keine Ausgrenzung, es ist Beschreibung. Wenn man sie nicht mehr benennt, bleibt nur eine abstrakte Sprache von Werten. Aber Werte ohne kulturellen Träger sind leer. Sie existieren nicht im luftleeren Raum. Oder einfacher, Freiheit braucht Herkunft. Die Kirche steht hier vor einer Entscheidung. Will sie anschlussfähig bleiben um den Preis der Selbstvermeidung? Oder will sie ihr eigenes Erbe ernst nehmen, auch wenn es politisch unbequem wird? Derzeit scheint sie sich für den ersten Weg zu entscheiden. Sie meidet den Begriff Abendland, während sie gleichzeitig ihre Räume für politische Deutungen öffnet, die kaum noch aus ihrer eigenen Tradition heraus begründet sind. Das ist eine paradoxe Selbstentwaffnung. Denn wer Begriffe aus Angst vor Missbrauch aufgibt, überlässt sie anderen. Und wer seine eigene Sprache verliert, verliert am Ende auch seine Deutungskraft. Eine Kirche aber, die das Abendland nur noch als Verdacht versteht, wird es nicht mehr erklären können. Und was man nicht mehr erklären kann, kann man auch nicht mehr bewahren.
Das war der Kommentar des Tages von Thomas Hartung. Liebe Hörer, das war Kontrafunk aktuell für diesen Donnerstag, den 30. April 2026. Ein Programmtipp habe ich zum Schluss noch für Sie, nämlich Mensch und Medizin. Da geht es heute um sensible Gesundheitsdaten. Der Hausarzt Thorsten Mahn berichtet, wie umfassend Patienten heute Einblick geben sollen. Und IT-Spezialist Volker Birk erklärt, warum diese Daten oft alles andere als sicher sind. Mensch und Medizin heute um 8, 14 und 21 Uhr hier bei Kontrafunk. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden und mich für Ihr Interesse bedanken. Ich bin Gernot Danowski. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.